Autsch. Ich finde das genial umgesetzt, das Thema Kränkung. Kürzer kann man es nicht sagen. Das hat wehgetan. Und manches, was wehtut, merkt man nicht gleich. Es ist manchmal so mit dem blauen Flecken. Man stößt sich irgendwo an und merkt es erst am nächsten Tag. Autsch, das hat wehgetan. Kränkung, ihre Macht, wie kann sie gebrochen werden? Kann sie überhaupt richtig gebrochen werden? Was gibt es dazu zu sagen? Großes Thema. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Hans Brucker, bin 63 Jahre alt, seit 33 Jahren verheiratet, Vater von 3 erwachsenen Kindern und Mitglied der Gemeindeleitung der FEG Bregenz, bin Diplom-Lebensberater und akademischer Mentalcoach und mein persönlicher Schwerpunkt in der Kirche in Bregenz liegt im Bereich Theologie und Seelsorge. 35 Minuten hat man mir zugestanden für so ein großes Thema. Ich sehe, ihr versteht mein Problem. Ich muss mich wirklich sehr an mein Konzept halten, sonst wird es tatsächlich viel zu lang. Bitte um Verständnis. Sie waren Brüder. Beide waren im landwirtschaftlichen Bereich tätig. Der eine war ein selbstständiger Schafzüchter, der andere hat ein Gemüsebauunternehmen. Beide lebten in einer Zeit, in der sich Menschen noch bewusst waren, dass Erfolg in diesem Bereich von Gottes gnädige Unterstützung, wir nennen das Segen, abhängig ist. Und das war dann wohl auch der Grund dafür, dass beide von ihrem Ertrag Gott ein Opfer brachten. Ein Geschenk, das nur für Gott gedacht war. Das war so ein Danke Gott. Und ihre innere Haltung war sehr unterschiedlich mit dem Ergebnis, dass Gott das Opfer des Schafzüchters annahm, aber das Opfer des Gemüsebauers, Produzenten nicht. Und das kränkt ihn sehr. Und er konnte diese Kränkung nicht konstruktiv verarbeiten. Er begann in seinem Herzen böse Pläne zu schmieden und sein Zorn richtete sich interessanterweise gegen den, dessen Opfer von Gott angenommen wurde und bevorzugt wurde. Und Gott sah diese furchtbaren Gedanken, die plötzlich im Herzen dieses Menschen sich entwickelten und er sagte zu ihm, dass er jetzt aufpassen muss, weil das Böse in seinem Innern die Oberhand gewinnen will. Und er sollte seinem natürlichen Drang, was er jetzt so tun wollte, nicht nachgeben. Aber Gottes liebende und hilfreiche Worte fielen auf keinen fruchtbaren Boden. Es kam zu einer grausamen Tat. Der Gemüseproduzent vereinbarte mit dem Schafzüchter einen Termin draußen auf dem Feld, wo sie ganz alleine waren, und erschlug seinen eigenen Bruder. Wenn Ihnen die Geschichte bekannt vorkommt, ja, es ist die Geschichte von Kain und Abel. Die erste Kränkung in der Menschheitsgeschichte und bis heute hochaktuell. Kränkung löst in der Regel immer eine unheimliche Dynamik aus. Denken Sie doch an die Morde in Frankreich, die letztlich auch Morde aus einer Kränkungssituation waren. Selbstverständlich enden Kränkungen oft nicht so dramatisch, aber Kränkungen haben eine unheimliche Macht. Sie sind nicht harmlos und sie sollten ernst genommen und bearbeitet werden. Ich finde, dass Dr. Reinhard Haller ein sehr gutes Buch zu diesem Thema geschrieben hat, Die Macht der Kränkung. Ich empfehle Ihnen das sehr. Hier wird sehr gut vom Hintergrund einer Kränkung und was da so alles abläuft, beschrieben mit ganz eindrücklichen Beispielen und Hintergrundinformationen. Bei diesem Buch im Klappentext steht, nahezu jedem menschlichen Problem liegt eine Kränkung zugrunde, denn Kränkungen greifen unsere Selbstachtung, unser Ehrgefühl und unsere Werte an. Sie treffen uns im Innersten, können aus der Bahn werfen, uns krank machen und sogar zu den grausamsten Kriegen und Verbrechen und Kriegen führen. Und hier gibt es drei Bereiche, wo man schon sagen kann, okay, wenn es um Kränkung geht, dann habe ich auf drei Bereiche besonders meine Aufmerksamkeit zu richten. Meine Selbstachtung, mein Ehrgefühl, meine Werte, auch meinen Selbstwert. Kränkung trifft genau diese Bereiche in unserem Leben. Und wenn man so Kränkungen ein bisschen analysieren will, hat man hier Themen, wo man sagen kann, okay, was ist hier betroffen? Kränkungen können Menschen sehr verändern. Durch nicht verarbeitete Kränkung kann es im Leben eines Menschen zu dramatischen seelischen und körperlichen Veränderungen kommen, dass Menschen tatsächlich so im Dunkeln sitzen, isoliert, in Depression, in Bitterkeit, in Verbitterung. Und dadurch, dass Kränkung eben auch eine anhaltende Wirkung hat, also ständig präsent sein kann, je nach Schwere der Kränkung, können ernste gesundheitliche Probleme kommen, Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Das Problem ist, dass Kränkungen häufig verdrängt werden. Wir reden nicht gerne darüber. Man trifft selten Menschen, die sagen, oh, kann ich dir was erzählen? Ich bin gekränkt worden. Nein, eigentlich ist das ein Thema, wo als Schwäche eingestuft wird. Du Mimose, bist wieder empfindlich und, und. Und darum ist es ein Thema, das wir eigentlich gern eher für uns behalten, ist mit Scham besetzt. Wir schämen uns, dass wir eben nicht cool sind und unverletzlich, sondern dass es tatsächlich Dinge gibt, die uns zutiefst verletzen, kränken. Das Dumme dabei ist nur, es ist unmöglich, in einem kränkungsfreien Raum zu leben. Niemand ist unkränkbar, jeder hat schon gekränkt und jeder ist schon gekränkt worden. Meines Erachtens stimmt es, was Dr. Haller sagt, der Mensch ist ein zutiefst kränkbares und kränkendes Wesen. Natürlich gibt es da individuelle Unterschiede, aber ich meine, grundsätzlich hat er recht. Was läuft da ab? So dieser Kränkungsvorgang. Da gibt es einen Absender, eine Kränkungsbotschaft und einen Empfänger, den Gekränkten. Ein paar Gedanken zu diesem Thema der Absender. Als Faustregel kann gesagt werden, je näher, umso wirkungsvoller. Menschen, die uns wichtig sind, Menschen, die uns nahestehen, Menschen, mit denen wir eine große Vertrautheit haben, wenn die uns kränken durch Wort und Tat, wirkt es heftiger. Der Absender kann natürlich auch eine Gruppe sein. Wir denken da zum Beispiel an Mobbing in Schulen, in Betrieben und so weiter. Diese Ausgrenzung heftig, ganz besonders bei jungen Menschen, die ganz stark diesen Drang haben nach Zugehörigkeit. Wir haben alle diesen Drang nach Zugehörigkeit, dieses Bedürfnis, aber junge Menschen ganz stark. Und wenn hier da so diese Ausgrenzung, diese beschämenden Dinge passieren, hat das verheerende oder kann es verheerende Konsequenzen haben. Und es gibt einen Menschentypen, der besonders leicht und gerne kränkt, das ist der Narzisst. Was ist ein Narzisst? Einer, der mehr als allgemein üblich auf sich konzentriert ist, in sich selbst verliebt und in dessen Welt zuallererst er einmal ist. Alles soll sich um ihn drehen, er hat wenig Empathie. Und das ist ein wichtiges Thema bei Kränkung. Menschen, die viel Empathie haben und wissen, was sie mit bestimmten Dingen in anderen auslösen, kränken eher weniger. Und Menschen, die so in sich selbst verliebt sind, gar nicht mitbekommen, wie es anderen geht und was es für andere bedeutet, das sind jene, die eher mehr kränken. Der Narzisst ist in seinen Augen der Beste, der Klügste, der Mächtigste. Er ist der Nabel der Welt. Alles muss sich um ihn drehen. In einer sehr übertriebenen Art und Weise. Wir sind alles irgendwo Egoisten. Aber Narzisst ist hier ganz besonders. Und so ein Mensch lässt andere nicht wirklich gelten. Und wenn sie besser, klüger, reicher und so weiter sind, wird das mit Entwertung kommentiert. Und Entwertung kränkt. Und aus lauter Fixierung auf sich und seine tollen Fähigkeiten, seinen Vorteil, ist bei ihm, sich in die Situation eines anderen einfühlen zu können, wenig vorhanden. Beim Habsende ist noch zu erwähnen, natürlich der Gemütsarme. Es gibt immer wieder Menschen, die haben diese Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, wenig oder gar nicht entwickelt. Das sind Dinge nicht gut gelaufen, Entwicklung dieses Menschen. Und Menschen, die wenig Empathie haben, die können verletzen und kränken, ohne dass sie das selber auch richtig wahrnehmen. Die Kränkungsbotschaft, man kann kränken ohne Worte. Wir kennen das. Jemand macht eine abfällige Handbemerkung oder eine bestimmte Mimik oder Gestik und die ist durchaus auch kränkend gemeint und kommt auch kränkend an. Natürlich kann man kränken durch Worte. Worte können wie Schwerter und Pfeile sein. Und der Kontext ist hier ganz wichtig. Es ist ein Unterschied, ob ein Freund zu mir sagt, Hans, du bist ein Dummkopf. Oder ob irgendjemand zu mir sagt, Hans, du bist ein Dummkopf. Der Kontext ist sehr entscheidend. Und es ist auch immer wieder, manchmal stellt man fest, dass Ehepaare, wenn sie zusammen sind, nicht gut miteinander umgehen, vor anderen negativ reden. Frauen ihre Männer entwerten, Männer ihre Frauen entwerten und das in einer öffentlichen Art und Weise, in einer Gruppe von Menschen, das ist sehr problematisch. Üblicherweise gehe ich an der Stelle auf Kränkungsformen ein, der enge Zeitrahmen lässt es aber jetzt nicht zu, wir gehen weiter zum Empfänger. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, welchen Wert der Absender in den Augen des Empfängers hat. Wer in meinem Leben eine hohe Bedeutung hat, der kann mich besonders schwer kränken. Es mag mir egal sein, was ein Fremder über mich sagt, aber was meine Frau über mich sagt, was vertraute Leute über mich sagen und wenn sie mich kränken, hat das eine viel höhere Bedeutung. Der Selbstwert des Empfängers. Es gibt eine grundsätzliche Beobachtung, Menschen, die einen hohen Selbstwert haben, sind weniger empfänglich für Kränkung als Menschen, die einen niedrigen Selbstwert haben. Und da kommt natürlich diese ganze Frage, wo machen wir unseren Wert fest? Wo und an wem? Und natürlich sind wir auch immer wieder mal in dieser Phase, ich denke, das wird Ihnen auch so gehen, dass Sie manchmal verunsichert sind, schwierige Erfahrungen gemacht haben und Ihr Selbstwert momentan im Keller ist. In so Situationen ist man natürlich besonders verletzlich. Die sensiblen Stellen. Es ist ja so, dass die Kränkung meistens dann tief geht, wenn es unsere sensiblen Stellen in unserem Leben betrifft. Und wenn es darum geht, Kränkung zu bearbeiten, dann ist es gut, wenn wir im Hinterkopf haben und sagen, okay, da ist jetzt etwas Sensibles, ein ganzer Wunderpunkt, eine ganz empfindliche Stelle in meinem Leben ist hier betroffen worden. Warum bin ich hier so sensibel? Was geht da mit mir ab? Und Kränkungen in dem Sinn haben hier auch eine besondere ein besonders gutes Mitbringsel, nämlich wenn ich gekränkt werde, bekomme ich eine kostenlose Einheit Selbsterfahrung. Wenn man Selbsterfahrung bei irgendeinem Psychiater oder Psychologen oder Psychotherapeuten macht, dann kostet es was. Und wenn wir gekränkt werden, kriegen wir der kostenlose Einheit Selbsterfahrung. Ich erfahre mich in einer Situation und ich habe die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was bedeutet jetzt das? Wer bin ich eigentlich? Warum trifft mich das so? Und das ist ein Potenzial für persönliche Weiterentwicklung. Und darum kann Kränkung, jetzt mit einem frommen Begriff ausgedrückt, auch zum Segen werden. Kränkung kann auch eine Chance sein, dass ich eben weiterkomme in meiner Selbsterkenntnis, weiterkomme in meiner Sozialkompetenz. Wie gehe ich mit bestimmten Dingen um? Wie kann ich lernen, mit bestimmten Dingen besser umzugehen? Und es gibt immer mehr, wird gesagt, hochsensible Menschen unter uns. Was sind hochsensible Menschen? Hochsensible Menschen sind solche, die alles wesentlich heftiger, lauter, stärker, intensiver, bedeutsamer empfinden als der Durchschnittsmensch. Und es wird gesagt, dass in unserer Gesellschaft immer mehr Hochsensible da sind. Und solche Menschen sind natürlich besonders verletzlich. Und ich empfehle in einem Buch, ein Hochsensibler hat mir gesagt, wenn du mich verstehen willst, dann lies dieses Buch. Von Elaine Aron sind sie hochsensibel. Sie können gerne hier das dann anschauen. Ich glaube, das muss man auch berücksichtigen. Menschen sind unterschiedlich kränkbar. Hochsensible Menschen, da können Aussagen, die so nebenbei gesagt wurden, die gar nicht so ernst gemeint waren, die überhaupt nicht so absolut gemeint waren, in einer Macht, in ein Leben hinein reden, dass es erstaunlich ist und in 20 Jahren später noch Bedeutung haben. Wir sprachen schon vom Kontext und sprachen vom Narzisst. Da muss ich nicht länger darauf eingehen. Und je länger, umso nachhaltiger. Das ist verständlich. Jeden Tag, jede Woche, immer wieder irgendeine Nadelspitze, irgendeine dumme Bemerkung. Und das über lange Zeit, das kann heftig wirken. Je länger man einer Kränkungssituation, die wiederholt wird, ausgesetzt wird, selbstverständlich ist das ermüdend. Und selbstverständlich wird eine Dynamik in Gang gesetzt, die ganz dramatisch enden kann. Ich muss an der Stelle sagen, es gibt auch unvermeidliche Kränkungen. Was ist damit gemeint? Gehen wir nochmal zurück zu diesem Thema, keinen Abel am Anfang. Das war eine unvermeidliche Kränkung. Die Haltung von Kain war nicht in Ordnung. Und darum hat Gott das Opfer von Kain nicht angenommen. Eine unvermeidliche Kränkung. Das passt nicht, wie du das Opfer mir bringst. Ich nehme es nicht an. Und in unserem Leben ist es so, dass wir alle immer wieder mal in Situationen sind, wo wir zum Beispiel Nein sagen müssen. Und wenn wir zu jemandem Nein sagen, kann es den Betreffenden kränken, verletzen, als Ablehnung empfunden werden. Ebenso ist es so, dass wir immer wieder mal in Situationen kommen müssen, wo wir Leistungen bewerten müssen. Im Beruf, Schule, Gemeinde. Und eine Bewertung einer Leistung kann für den Betreffenden kränkend wirken. Immer wieder mal ist es so, dass wir in unserem Leben Prioritäten setzen müssen. Dafür nehme ich mir mehr Zeit für diese Person, für die Person weniger Zeit. Eigentlich ist jede Entscheidung für eine Ehe eine Kränkungssituation, weil die anderen, zu denen wird gesagt, dich nehme ich nicht, ich nehme die oder den. Ja, das sind nur so Beispiele. Das bedeutet, wir müssen lernen. Das gehört zu einer sogenannten Sozialkompetenz. Wir müssen lernen, mit Ablehnung umgehen zu können. Wir müssen lernen, wie gehen wir damit um, wenn ich zurückgesetzt werde. Und es gibt so viele Situationen im Leben, wo das geschieht, ohne dass mich jemand kränken will. Es geschieht, es gehört zum Leben dazu. Natürlich kann in der Situation auch empfunden werden, jetzt hat er mich oder sie gekränkt. Aber wir sind da nicht ganz fair, würde ich meinen. Auch die unvermeidliche Kränkung ist eine Herausforderung. Wenn sie aber richtig eingeordnet wird, ist sie etwas leichter zu bewältigen als die bewusste Kränkung. Bei der unvermeidlichen Kränkung ist keine Beleidigung dabei, ist keine Entwertung dabei, auch wenn eine Beurteilung Entwertung wirken kann, aber man muss mit der Wahrheit auch umgehen können, ist keine Aggression dabei, ist auch keine Feindschaft dabei. Und jetzt kommt diese Kränkung, die eigentliche Kränkungssituation, die eigentlich destruktiv ist, Kränkungselemente. Kränkung in dem Sinn, wenn sie wirklich als Kränkung gemeint hat, hat immer einen destruktiven Charakter. Da wird was kaputt gemacht, zerstört. Kränkung wirkt, haben wir schon erwähnt, wenn sie auf eine sensible Stelle trifft. Kränkung erschüttern unsere Werte, vor allem den Selbstwert. Das ist ein wichtiges Thema. Bei Kränkung ist es so, wenn wir hinschauen, stellen wir manchmal fest, manchmal sind wir selber überrascht. Warum hat mich das jetzt so getroffen? Und dann stellen wir vielleicht fest, dass hier etwas angesprochen wurde, was für mich und in meinem Leben eine sehr hohe Bedeutung hat. Wenn es irgendein anderes Thema gewesen wäre, wäre das gar nicht so gravierend gewesen. Aber jetzt etwas, was in meinem Leben, mir ist das sehr wichtig. Und das hast du jetzt angegriffen. Das hast du jetzt in Frage gestellt. Oder der Selbstwert ist erschüttert. Kränkung verletzt den Gerechtigkeitssinn. Es gibt so viele Kränkungen, da sitzt man da und denkt, das ist so unfair. Das ist so ungerecht. Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Es gibt so viele Situationen, wo man einfach zur Kenntnis nehmen muss, jetzt bin ich total ungerecht behandelt worden. So unfair. Und das verletzt. Kränkungen rufen Enttäuschung hervor. Das hätte ich nie von dir erwartet. Von allen anderen, aber von dir. Kränkungen werden natürlich unterschiedlich wahrgenommen. Darum ist es wichtig, dass wir, wenn Menschen uns mit uns über Kränkungen reden wollen, Freunde, Bekannte, dass wir nicht hergehen und sagen, ach lass doch, das sind doch Peanuts. Für den Betroffenen ist das kein Peanuts, sondern ist wirklich echt schwer. Wir erleben das unterschiedlich und Kränkungen wirken nachhaltig. Ist ganz komisch, wie lange manchmal eine bestimmte Kränkung im Leben bleiben kann. Macht jetzt ein kurzer Einschub. Wie lange bin ich schon dran? 20 Minuten? 25? Okay, gut. Ich habe in Götze seinen Anzug gekauft. Beim Abmessen meiner Körpergröße sagt die Verkäuferin, wissen Sie schon, dass ein Fuß kürzer ist wie der andere? Und dann habe ich gedacht, na, weiß ich nicht. Aber sie tut mir das jetzt richtig abstecken. Und dann, okay, alles klar, dort gelassen, gekürzt, hingefahren, kurz vor Weihnachten. Und dann stellt sich heraus, das passt wieder nicht. Und die Chefin, die da war, die hat gesagt, ja, haben wir wieder falsche Maße angegeben und so weiter. Und ich denke, das war doch die Mitarbeiterin, das war doch nicht ich. Und habe mich richtig gekränkt. Ich finde es so unfair, mir zu unterstellen, dass ich falsche Maße angebe. Ich habe dann nichts gesagt, aber vor ein paar Wochen habe ich diesen Anzug wieder angezogen und jedes Mal, wenn ich das Ding anziehe, kommt mir das in Erinnerung. Das sind jetzt harmlose Dinge, aber jedes Mal unfair. Und da gibt es ganz andere Dinge im Leben, die viel gravierender, viel schwerwiegender sind. Denk an gestandenen Unternehmer, Mann im Alter 40, 50 Jahre, der vor mir sitzt mit Tränen in den Augen und der zu mir sagt, sie war immer das Königskind. Bevorzugung in der Familie. Kränkungen können sehr nachhaltig sein. Kränkung und Gottes Hilfe. Ich habe das ja aufgeteilt in ein bisschen grundsätzlicher Teil, der ist jetzt vorbei. Jetzt kommt das Thema Kränkung und Gottes Hilfe. Möglicherweise sind Sie etwas erstaunt, dass Gott im Falle von Kränkung Bedeutung hat, überhaupt helfen kann. Bekommt er unsere Kränkungen überhaupt mit? Kümmert er sich überhaupt darum? Ist er tatsächlich so nahe bei uns, dass er sagt, ich weiß, wie es dir geht, ich weiß, wie du gekränkt wirst? Kümmert er sich überhaupt darum, hat überhaupt Interesse, dass wir Menschen uns manchmal so kränken? Ich möchte an der Stelle den Versuch machen, in wenigen Sätzen darzustellen, was Gott unternommen hat, um ihnen erfahrbar nahe zu sein. Und meine Quelle für diesen Abschnitt ist die Heilige Schrift, auch Bibel genannt. Und dass alle Menschen wissen können, dass es einen Schöpfer gibt, begründet die Bibel mit der Schöpfung. Sie sagt, schau die Schöpfung an, denk nach und du wirst erkennen, dass es hier ein Wesen geben muss, der das gemacht hat. Die Welt ist nicht nur Materie, sondern ist auch Information in der Materie, in der Zelle. Wo kommt die her? Es muss ein Wesen geben. Ich möchte versuchen, mir bei Grafiken etwas zu verdeutlichen. Wissen Sie, dass die meisten Menschen einen sehr kränkenden Umgang mit Gott haben? Sie ignorieren ihn, genießen ihre Gaben und Fähigkeiten, ihre materiellen Dinge, ohne irgendwann einmal Gott Danke zu sagen. Oder darauf hinzuweisen, dass sie grundsätzlich von Gott Beschenkte sind. Sie geben Gott nicht die Ehre. All ihre Pläne machen sie ohne Gott. Entscheiden für sich selbst, was für sie gut und böse ist, leben so, als gäbe es keinen Gott. Wenn wir mit Menschen so umgehen würden, als ob es den anderen nicht gäbe, was für eine Kränkung. Aber mit Gott machen wir das häufig. Und das hat zur Folge, dass zwischen Gott und dem Menschen eine sehr große Kluft entsteht, eine Trennung aufgrund des falschen Verhaltens gegenüber Gott. Und was macht Gott? Gott geht her und zieht sich nicht gekränkt zurück. Ich lasse mir das nicht bieten, mit mir nicht. Sondern er macht einen Schritt und sagt, ich komme jetzt auf dich zu. Ich möchte dir sagen, wie wichtig du für mich bist. Ich möchte dir sagen, dass ich mich um dein Leben von ganzem Herzen als Vater und als guter Hirte kümmern will. Ich will da sein für dich. Denken wir jetzt an Weihnachten, wo wir das ja so feiern. Er kam, Jesus Christus, um uns zu zeigen, dass Gott bei uns ist und dass er persönliche Beziehung mit uns haben will. Und er kam, um diese Trennung wegzunehmen, sodass Gott wieder persönlich erfahrbar werden kann. Jesus Christus, Ich weiß nicht, ob Sie sich das mal überlegt haben. Der hat Gott nie gekränkt. Nie. Immer alles völlig getan, was der Vater im Himmel wollte. Er und sein Vater kamen überein, dass die ganze Konsequenz dafür, was Menschen für Fehlverhalten an den Tag legen, auf Jesus Christus gelegt wird. Stellen Sie sich mal vor, Vater und Sohn im Himmel haben gesagt, der Vater hat gesagt, Sohn, stirb du für die Menschen, denn ich möchte mit ihnen wieder eine Beziehung haben. Ich möchte nahe bei ihnen sein. Aber das Problem der Sünde muss zuerst gelöst werden. Und der Sohn sagt, ja, Vater, ich tue das. Und der Vater geht her und macht seinen Sohn zur personifizierten Sünde am Kreuz, zieht sich von ihm zurück. Warum tut er das? Damit er wieder mit uns eine persönliche Beziehung haben kann, damit die Trennung weg ist. Was für eine Liebe. Und jetzt sind wir Menschen, die für uns entscheiden müssen. Hier sind drei Menschen, Typen. Der erste, ich habe keine persönliche Beziehung zu Gott. Der zweite, ich würde gerne eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Der dritte, ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott. Entscheidend ist, ob man diesen Weg über Jesus Christus zu Gott gegangen ist. Und an der Stelle möchte ich Sie einfach mal fragen, wie geht es Ihnen heute Morgen in Ihrer Beziehung zu Gott? Haben Sie eine persönliche Beziehung zu Gott? Möchten Sie eine persönliche Beziehung zu Gott, obwohl Sie sie noch nicht haben? Dann möchte ich Ihnen Folgendes empfehlen. Sagen Sie heute noch hier in diesem Gottesdienst im Gebet zu Gott, Gott, wenn es dich gibt, ich kenne dich nicht, ich verstehe vieles nicht, ich habe viele Fragen, aber eigentlich möchte ich eine Beziehung zu dir haben. Hilf mir bitte. Das genügt schon, Sie müssen nichts Spezielles tun. Und wenn Sie das aufrichtig und ehrlich meinen, werden Sie erleben, wie Gott Ihnen entgegenkommt. Ich habe das selbst erlebt. Oder Sie können auch sagen, nein, mit Gott kann ich nichts anfangen, will ich auch nicht. Ist ganz Ihre Entscheidung. Komm zum letzten Abschnitt. Gottes Angebot für gekränkte Menschen. Alles andere, was ich vorhin gesagt habe, können Sie in Büchern auch lesen, im säkularen Bereich. Das, was ich jetzt sage, das hören Sie nur hier. Wie habe ich persönlich Kränkung erlebt und wie habe ich Gott erlebt? Ich habe einen Nachbarn, ich habe mehrere, aber einen ganz speziellen. Mit dem hatten wir 10 Jahre eine sehr gute Beziehung. Ein vorbildlicher Nachbar, ruhig, sauber, fantastisch. Und dann geschah Folgendes, er hatte 10 Jahre lang für sich ein Projekt im Kopf entwickelt, das er machen wollte, südseitig vor seinem Haus, eine Glasverbauung. Und da war er aber darauf angewiesen, um das umzusetzen, dass ein anderer Nachbar ihm die Abstandsnachsicht gibt. Er hat sich aber recht ungeschickt angestellt, so hat der andere Nachbar ihm die Abstandsnachsicht verweigert. Müssen Sie sich mal vorstellen, 10 Jahre ein Projekt entwickelt, wie ein Kind, das geboren wird und plötzlich steht er vor der Situation, geht nicht. Was hat er gemacht? Er sagte, ein Rechtsanwalt habe ihm Folgendes geraten, er soll doch die anderen Nachbarn unter Druck setzen, damit die zu dem gehen, der ihm die Abstandsnachsicht verweigert hat, und sie ihm sagen, bitte unterschreibe ihm diese Abstandsnachsicht, damit wir endlich Ruhe haben. Und wie hat er das gemacht? Er hat auf seinem Balkon ein Radiogerät aufgestellt. Das ging 2 Jahre lang, von Mai bis September. Öfters gesteuert mit einem Timer, 7 bis 8 Uhr eingeschalten, 12 Uhr aus, 14 Uhr ein, dann hoch bis 19, 20, 21 Uhr. Bei gutem Wetter jeden Tag. Ich bin sein direkter Nachbar. Nicht der, dem die Abstandsnachsicht verweigert hat, aber sein direkter Nachbar. Und wir bekommen das super mit. Und am Anfang denkt man, na, das gibt sich. Einfach nicht reagieren. Das Beste nicht reagieren. Warum man es tut, wissen wir ja. Aber das ergibt sich nicht. Und jetzt stellen Sie sich das mal vor. Mai bis September, bei jedem schönen Wetter, Musik aus böser Absicht vom Nachbar. Mit der Zeit kommt eine unwahrscheinliche Dynamik, wo man so fixiert wird und auf das Ganze hin ausgerichtet wird und man fast hineingesogen wird in diese ganze Thematik. Es war dann so, dass der Nachbar, dem die Abstandsnachsicht nicht gegeben hat, es waren natürlich alle Nachbarn davon betroffen, eine Unterlassungsklage machte und er musste dann verschiedene Dinge einstellen. Aber das ging dann weiter noch mit Belästigung, Spott, Hohn, Unterstellung und alle möglichen Dinge. Also vielleicht verstehen Sie, das war eine ganz schwierige Situation. Und wenn ich Gott nicht gehabt hätte, wäre da Kriegsgebiet gewesen. Wer so lange mal Kränkung erlebt, der weiß, was für eine Dynamik das in einem auslöst, was für Gedanken da kommen. Wie hat Gott mir da geholfen? Ich finde es großartig. Wir sind ja Menschen, die brauchen Vorbilder. Die orientieren sich an anderen. Wie kann man dann das machen? Und Jesus hat ein tolles Vorbild mir gegeben. Von Jesus heißt es, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Munde gefunden worden, als er geschmäht wurde. Kränkung schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Jetzt habe ich ein Vorbild. Jetzt habe ich etwas, woran ich mich orientieren kann und wo Jesus zu mir sagt, Hans, mach's doch so. Übergib das mir. Nicht zurückgeben. Wir kennen ja alle diese Dynamik, die abläuft. Der kommt mir blöd, ich komme ihm auch blöd. Es kümmert sich ja niemand um mich, also kümmere ich mich selber drum. Und diese Dynamik wurde von Jesus unterbrochen. Und er hat aber einen Ort gehabt, wo er loslassen kann, diese Kränkung loslassen kann, nämlich Gott übergeben, der gerecht richtet. Das war schon riesige Hilfe. Immer wieder kam mir das in Sinn, wenn dann etwas zurückgegeben werden will von mir innerlich, nicht Hans, tu es nicht. Übergib das mir. Und einmal war ich wieder in meinem Büro und war wieder was vorgefallen und ich habe zu Gott gerufen und gesagt, Gott, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Und da habe ich gelesen, dass er sich darum kümmert. Psalm 10, Vers 14, du hast es wohl gesehen. Denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, wenn Sie in einer solchen inneren Not so diese Zusage von Gott bekommen, dass Gott quasi sagt, Hans, ich habe das gesehen. Und wenn Gott sagt, Hans, ich habe das gesehen, dann heißt es nicht, und es ist mir egal, sondern heißt es, und Hans, ich kümmere mich drum. Du gibst auf Elend und Kränkung Acht. Das hatte ich vorher noch nie so gelesen. Dass Gott tatsächlich hergeht und sagt, ich krieg das mit. Ich gebe Acht. Und ich nehme es in meine Hand. Der Wehrlose, und das ist oft das Schlimme bei Kränkung, man fühlt sich so ohnmächtig. Menschen sind so raffiniert, Dinge zu tun, wo man sie nicht erwischt oder nicht bestrafen kann. Unwahrscheinlich. Herzensdumm, aber kreativ, wenn es ums Böse geht. der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Waisen bist. Die Waisen, das waren die Entrechteten, die keine Lobby hatten für sich. Und jetzt stehe ich vor der Frage, und was tue ich jetzt? Gott sagt, ich kümmere mich darum. Und ich würde jetzt gern zu Gott sagen, aber bitte plötzlich, weil das ist schwierig. Und bitte heftig. Und Gott sagt in seinem Wort, er richtet dann, wenn er meint, dass es Zeit ist zu richten. Nicht, wann ich das will. Aber bei Kränkung geht es immer wieder darum, kann ich sie loslassen? Und jetzt geht Gott her und sagt, lass es los, gib's mir, ich kümmere mich darum. Und hör auf, darüber nachzudenken, wann, ich tu's. Und Gott gibt konkrete Anleitung. Segnet der Verfolgen, segnet den Fluchen nicht. Was in unseren Gedanken alles abläuft, wenn uns jemand kränkt. Puh, man entdeckt auf einmal Seiten in sich, von denen man nie geahnt hat, dass sie da sind. Und jetzt gibt Gott uns eine Hilfe für unsere Gedanken. Segnet, fluche nicht. Segnen heißt, wünsch ihm Gutes von Gott. Fluchen würde bedeuten, ich wünsche dem die Pest in den Hals oder was auch immer. Der soll doch und so weiter. Und das gibt Hilfe. Das gibt Hilfe in der Gedankenwelt. Segnet und fluchet nicht. Und wenn man beginnt, jemanden einem kränkt zu segnen, dann macht er sowas mit den Gefühlen. Vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Das ist ja das, was in uns dann abläuft. Ich will zurückgeben. Ich will einen Ausgleich schaffen. Und prinzipiell ist dieser Wunsch nach Ausgleich, nach Vergeltung etwas Richtiges. Gerechtigkeit bedeutet nämlich, es gibt Vergeltung für Böses, was man getan hat, und es gibt Vergeltung für Gutes. Aber Gott sagt, gib nicht zurück. Und wie oft hat mich das bewahrt? Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es ist geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und das ist so gut, dass Gott sagt, Vergeltung ist mein Job und nicht dein Job. Warum ist das so gut? Weil ich festgestellt habe, ich wäre furchtbar in meiner Vergeltung. Wenn ich meinen Nachbarn wegfahren sehe und mir kommt in den Kopf, ach, wenn er doch nie wieder zurückkäme. Ich entdecke mich dabei, dass ich ihm eigentlich den Tod wünsche. Und wofür? Für eine Kränkung. Und darum bin ich total einverstanden mit Gott. Ich habe dann sogar gesagt, besser du machst das wie ich. Ich würde da völlig überzogen reagieren. Aber ich habe einen Ort, wo ich hingehen kann und sagen, du machst es. Und ich habe festgestellt, diese Erfahrung mit meinem Nachbarn war für mich total wertvoll. Ich habe erkannt, wie ich bin. Völlig übertriebene Vergeltungswünsche. Und ich habe auch erkannt, wenn so etwas passiert, dann kommt eine unwahrscheinliche Dynamik in Gang. Ich erkläre das mal ein bisschen. Wir haben eine Edelstahlschüssel auf unserer Terrasse. Da kommt eine Katze, ein Streuner, die füttern wir hin und wieder. Und eines Morgens war diese Schüssel nicht mehr da. Mein erster Gedanke, Nachbar. Wer sonst? Wer sonst? Dann habe ich es irgendwo in der Ecke dann wieder gefunden, aber ich dachte, da hat sie mir reingetan. Ich muss zum Ende kommen, gell? Okay. Am nächsten Abend haben wir Fernsehschauen, wir sehen draußen, hören draußen Geklepper, schauen raus, ein Igel schiebt diese Schüssel durch die Gegend. Wow, und dann habe ich mir gedacht, Hans, pass auf. Geh nicht in diese Falle hinein. Jetzt ist überall bei unerklärlichen Dingen mein Nachbar schuld. Und wir haben dann so einen Spruch bei uns zu Hause, da sagen wir dann, war er wieder da, wenn irgendwelche komischen Dinge passieren, und lachen drüber. Okay. Ich hab kennengelernt, wie zermürbend das ist. Ich habe Mitgefühl mit Menschen, die solche Sachen erleben. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe Menschenkenntnis bekommen. Ich bin ein einfältiger Mensch. Ich glaube immer, die Menschen meinen es immer alle gut. Ist nicht so. Und das Wertvollste für mich war, zu erkennen, dass Gott mir hilft. Und ich habe Gott erfahren darin und denke mir, letztlich habe ich profitiert von dem Ganzen, obwohl es immer noch schwer ist. Ich komme zum Schluss. Was möchte ich als Impuls mitgeben? Bewegen Sie sich in Richtung Vergebung. Vergebung schützt vor Verbitterung. Ganz wichtig. Vergebung schützt vor Verbitterung. Und wenn Kränkung geschieht, sollte man sich auf den Weg der Vergebung, ist ein längerer Prozess, begeben, um das loszuwerden. Begeben Sie sich in seine Schuhe. Wenn ich daran denke, wie der Nachbar dieses Projekt vorbereitet hat, dann kann ich verstehen, dass es für ihn schrecklich sein muss, vor dem Auszustehen. Und das macht was mit meinen Gefühlen ihm gegenüber. Bejahen Sie Ihre Kränkbarkeit. Ja, Sie sind kränkbar. Ich auch. Wir alle sind kränkbar. Das ist okay. Und beachten Sie Ihr Gekränktsein. Nehmen Sie Dinge wahr, wo Sie sagen, das hat mich gekränkt. Und gehen Sie einen Schritt weiter, bearbeiten Sie Ihre Kränkungssituation. Benutzen Sie Ihre Kränkung zum Wachstum. Man kann eine Persönlichkeitsentwicklung machen in diesen Dingen. Man kann sich fortentwickeln. Bemühen Sie Gott mit Ihrer Kränkung. Ich habe Gott damit bemüht und habe erlebt, wie er mir unwahrscheinlich hilft, dass ich damit besser zurechtkomme. Die Macht ist nicht völlig gebrochen, ist auch heute noch schwer in manchen Dingen. Aber ich weiß, was ich zu tun habe, ich komme damit zurecht. Bedenken Sie die Wirkung von Kränkung, kränken Sie nicht unnötig. Ich schließe mit Gebet. Ist okay? Danke dir, Vater, du bist da. Und ich finde es großartig, dass du Anteil nimmst an unserem Leben. Und dass du auch der bist, der uns gerne entgegenkommt, auch wenn wir uns ungehörig dir gegenüber benommen haben. Und dass du unser guter Hirte, unser Vater sein willst und sein kannst. Und so befehlen wir uns dir an. Bitte hilf, dass dieser Morgen dazu dient, dich besser kennenzulernen. Und das Angebot, das du uns gibst, um unser Leben zu meistern, zu erkennen und anzunehmen. Segne du uns bitte. Amen.